Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschland ist wahrlich kein Leuchtturm, wenn es um Großprojekte im Bauwesen geht. Von der Planung bis zur Fertigstellung vergehen viele Jahre, die Kosten explodieren und all das wiederholt sich laufend. Wie aktuell auch das Beispiel des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 zeigt. Doch warum ist das so? Und wie könnte man gegensteuern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Verkehrsexperten und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Eisenkopf, laut aktuellen Meldungen wird der neue Tiefbahnhof von Stuttgart 21 nicht, wie geplant, im Dezember 2026 in Betrieb genommen, unter anderem wegen Digitalisierung und Technikproblemen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ursachen für diese erneute Verschiebung?
Zum einen ging es ja nur um eine teilweise Inbetriebnahme. Es sollte ja weiterhin bis 2027 auch der Betrieb insbesondere des Regionalverkehrs über den alten Kopfbahnhof erfolgen. Aber auch das hat man abgesagt, weil im Moment das Projekt gleichzeitig verbunden ist mit dem Umbau des sogenannten digitalen Knotens Stuttgart. Was heißt das? Das heißt, dass der gesamte Zugverkehr auf elektronische Stellwerke umgestellt wird. Es gibt dann sozusagen keine Lichtsignale mehr, wie wir das kennen, sondern es wird am Führerstand signalisiert. Es muss alles digital laufen und das nicht nur, sagen wir mal, für diesen Bahnhof, sondern für den gesamten Netzknoten. Und das ist eine gewaltige Herausforderung.
Nun sind viele Großprojekte in Deutschland regelmäßig verschoben oder teurer geworden. Ist Stuttgart 21 generell ein Symbol für das deutsche Management großer Infrastrukturvorhaben?
Ja, wir machen uns natürlich selbst an der Stelle auch immer ganz besonders gerne schlecht. Natürlich ist das so. Wir haben ja einige Beispiele aus den letzten Jahren. Wir haben den BER, also den Flughafen Berlin-Brandenburg. Wir haben die Elbphilharmonie. Das fällt mir so spontan ein bei dem Thema. Und jetzt haben wir Stuttgart 21. Aber eigentlich war das auch absehbar, dass das natürlich ein solches Pleitenpech- und Pannenkonzept gibt. Ja, was tun wir? Wir vergleichen uns dann mit den Chinesen und sagen, die können das alles viel schneller und viel besser. Und da ist das Ganze dann nach 5 Jahren erledigt. Oder so eine Zugstrecke bauen die in 1 oder in 2 Jahren. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Wenn Sie in die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema reinschauen, dann fällt Ihnen auf, dass es da sehr viele Studien gibt, die sich mit diesem Thema Scheitern von Großprojekten beschäftigen. Und es ist durchaus auch ein internationales Phänomen, dass also viele Großprojekte in diesem Raum zwischen Politik und Wirtschaft, wie es ja bei einer Eisenbahn der Fall ist, häufig scheitern. Über die Gründe können wir dann gerne nochmal reden.
Die Bahn argumentiert, dass der geologisch anspruchsvolle Hintergrund, komplizierte Genehmigungsverfahren und die von Ihnen erwähnte Digitalisierung zu Verzögerungen geführt hätten. Inwieweit können solche technischen und regulatorischen Herausforderungen denn im Vorfeld realistisch erkannt und in die Planung eingebaut werden?
Es gab ja damals schon Mitte der 90er Jahre, als man das angedacht hat, schon Leute, die das kritisch gesehen haben, die das Betriebskonzept des neuen Bahnhofs in Frage gestellt haben, die gesagt haben, ja, in dem Stuttgarter Raum kann man also nicht so viele Tunnel verlegen, das ist alles viel zu kritisch und auch über die Alb rüber in der Neubaustrecke wird das alles viel zu teuer und wird sich niemals rechnen. Das heißt, bei solchen Großprojekten ist es in der Regel so, dass die, die das betreiben wollen, und das war ja hier ganz klar die Politik, das war also Stuttgart, das war das Land Baden-Württemberg, das war die Bahn und der Bund, dass die dann eigentlich immer schön Wetterprognosen abgeben. Also alle Probleme sind lösbar und die Kosten bleiben im Rahmen. Und es gibt da diesen Begriff der Overconfidence. Was heißt das? Dass also die beteiligten Entscheider ja sehr zuversichtlich sind, dass sie alle Probleme lösen können, alle Bedenken vom Tisch wischen. Das sind alles Bedenkenträger, die haben eh keine Ahnung und die maulen nur rum, weil sie dieses Projekt aus irgendwelchen anderen Gründen nicht wollen. Also es gibt bei solchen Riesenprojekten immer die Gefahr, dass da im Vorfeld eigentlich in den rosaroten Farben gemalt wird und nachher kommt eben peu à peu die Wahrheit ans Licht.
Ursprünglich sollte Stuttgart 21 bereits 2019 teilweise in Betrieb gehen. Die Kosten, die haben sich inzwischen auf rund 11,3 Milliarden Euro summiert. Nun ist es zumindest die Wahrnehmung von Teilen der Bevölkerung, dass Großbauprojekte am Ende immer teurer geworden sind als eigentlich angekündigt. Beobachten Sie das auch generell?
Das kann man generalisieren. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Beispiel in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte, wo solche Projekte günstiger geworden sind, als man das vorher veranschlagt hat. Es werden ja da immer unverbindliche Schätzungen abgegeben und danach richten sich die Planungen aus dann. Und peu à peu, je länger es dauert, wenn es zu Verzögerungen kommt insbesondere und wenn man auf Schwierigkeiten stößt, müssen ja die Kostenschätzungen nach oben gedrückt werden. Das ist ja genau der Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dieser Overconfidenz, dass man am Anfang immer alles für sehr leicht überwindbar hält und dann, wenn die Lackmusprobe kommt, dann wird das ganz anders.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, welche Meilensteine wären in Stuttgart entscheidend, damit der neue Termin, wann auch immer der sein mag, glaubwürdig und realistisch wird? Welche Kriterien müssten dafür erfüllt werden?
Ja, ich würde sagen, in Stuttgart ist das Ganze schon ziemlich verfahren. Da kann ich gar keine wirklich positive Perspektive geben. Da sind ja noch einige Leichen im Keller. Das betrifft zum Beispiel die Anbindung des Südens, der sogenannten Gäubahn. Ja, das klingt so ein bisschen baden-württembergisch. Das ist die Schienenstrecke runter nach Singen und nach Zürich, die Schweiz. Also da gibt es ja eine Lösung momentan nur auf dem Papier. Das wollte man so machen, ich mache es mal ganz kurz, dass man die Reisenden, die aus der Richtung kommen, dann über den Flughafen und die S-Bahn geführt hätte, damit sie eben irgendwann im Hauptbahnhof ankommen, und hat dann gesehen im Projektfortschritt, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass das also keine sinnvolle Lösung ist. Und jetzt will man einen Tunnel bauen, ja, und keiner weiß, wann dieser Tunnel fertig ist. Keiner weiß auch, was dieser Tunnel kostet. Also selbst wenn wir es schaffen, dass der unterirdische Bahnhof teilweise in Betrieb genommen wird, dann vielleicht 27, heißt das noch nicht, dass das Projekt, so wie es geplant war, dann wirklich auch finalisiert wird. Und ein letzter Punkt noch, Stuttgart 21 war immer auch ein Immobilienprojekt. Ja? Die Idee war ja, diese Gleisflächen in 1a Innenstadtlage dann auch entsprechend zu bebauen und zu vermarkten. Und solange da noch Regionalzüge fahren, ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Große Infrastrukturprojekte haben häufig weitreichende Auswirkungen, gesellschaftlich, städtebaulich, aber auch wirtschaftlich. Welche Folgen hat die erneute Verschiebung von Stuttgart 21 für die Region Stuttgart, aber eben auch auf die Bahn?
Für die Region Stuttgart ist das natürlich ein Tiefschlag, dass das immer länger dauert, dass also das, was man versprochen hat, eben Reisezeitverkürzungen, Komfortverbesserungen, so erstmal nicht eintritt, sondern dass es ja erstmal schwieriger wird, dass es anstrengender wird, dass es vielleicht noch unangenehmer wird, die Bahn zu benutzen. Für die Deutsche Bahn, ja, wir alle sind Eigentümer der Deutschen Bahn, denn die steht im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, und der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat geurteilt, ja, sie ist alleine verantwortlich für die Mehrkosten, die da gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung auftreten. Das hat sie mit einem Schulterzucken, so mein Eindruck, quittiert, denn am Ende des Tages trägt es der Steuerzahler oder diejenigen, die die Schulden, die der Bund aufnimmt, später finanzieren müssen.
Nun gibt es einige Forderungen, die besagen, künftige Projekte, die sollten früher auf realistische Szenarien ausgerichtet und überprüft werden, also zum Beispiel mit strengeren Zwischenprüfungen, mehr Transparenz. Es gibt auch die Forderung nach einer externen Prüfinstanz. Wie schätzen Sie das ein?
Das gab es ja hier auch. Also es gab ja mal eine Phase, nachdem es losging, wo es große Proteste gab, wo es auch ja wirklich unschöne Szenen dann gab, und dann gab es die Schlichtung damals mit Heiner Geißler, und dann hat er gesagt, naja, das lassen wir jetzt mal in einem Stresstest eine unabhängige Eisenbahn-Schienenverkehrsberatung untersuchen, ob das Konzept wirklich tragfähig ist. Die haben das dann bestätigt, ja. Okay, da kann man jetzt unterschiedliche Urteile drüber fällen, wie sowas zustande kommt. Aber ich würde Ihnen natürlich zustimmen, dass man bei solchen Milliardenprojekten sehr viel kritischer auf die wirtschaftlichen Voraussetzungen schauen kann. Wir haben die ja überall, also denken Sie an den Ausbau der Gaskraftwerke im Zuge der Sicherstellung eines vernünftigen Netzbetriebs, also diese Gaskraftwerke, die das Wirtschaftsministerium jetzt ausschreiben will. Das ist ein ähnliches Thema, ja. Also da dürften die Kosten ja auch ausufern.
Angesichts der politisch angekündigten Mobilitätswende und des zunehmenden Investitionsbedarfs in Infrastruktur sind da solche Megabauprojekte wie Stuttgart 21, der BER oder Ähnliches, da überhaupt noch zeitgemäß? Muss man vielleicht andere Ansatzpunkte finden, die nicht so enorm ins Geld gehen?
Also ich bin da immer skeptisch gegenüber solchen Megaprojekten, und ich mache das mal daran fest, es hat letztendlich für den Bahnhof Stuttgart 21 nie eine sogenannte Nutzen-Kosten-Analyse gegeben. Was heißt das? Nutzen-Kosten-Analyse, sie schauen sich an, was ist jetzt für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft der Nutzen eines solchen Projektes und welche Kosten fallen an. Und wenn man jetzt das machen würde bei dem heutigen Kostenstand, dann wäre das ein verheerendes Ergebnis und die Deutsche Bahn braucht das Geld, was sie investiert, auch ganz woanders. Es würde an anderen Ecken sehr viel mehr Nutzen für die Fahrgäste und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft.
Sie hatten gerade schon einmal den Blick über die deutschen Grenzen hinausschweifen lassen. Warum scheinen denn Großbauprojekte in anderen Ländern besser zu laufen? Wir müssen noch nicht mal nach China gehen, auch, aber nicht nur. Selbst in der Schweiz, der direkte Nachbar von Deutschland, läuft es besser, was solche Projekte angeht.
Okay, in der Schweiz ist das Thema natürlich ein ganz anderes. Ich meine, Stuttgart 21 war von vornherein extrem umstritten. Ja, da gab es also zwei Lager, die ja ganz böse miteinander auch umgegangen sind. In der Schweiz gab es eben entsprechend eine Volksabstimmung über diese sogenannten NEAD-Projekte, also die neue Eisenbahn-Alpentransversale, insbesondere Lötschberg- und Gotthardtunnel. Und dann hat man das, als das positiv beschieden war, auch entsprechend durchgezogen. Jetzt wird immer gesagt, naja, die haben das kostenmäßig viel besser geplant. Also da wäre ich vorsichtig, wenn man sich das genauer anschaut, hat es auch da gewaltige Kostensteigerung gegeben. Aber es war ein klarer Finanzierungsplan. Da hat ja dann auch die Lkw-Maut mit zu beitragen müssen und andere Zuweisungen aus dem Steuer- und Finanzaufkommen. Das ist eigentlich sehr viel besser dort vorbereitet worden. Und ja, natürlich haben die Schweizer auch da entsprechende Erfahrungen im Bereich Tunnelbau und Management von solchen Projekten, einfach weil das ja auch für die ein Daily Business ist. Ja.
Sie selbst waren viele Jahre Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums. Wenn Sie heute mit den Verantwortlichen an einem Tisch sitzen würden, damit Großprojekte künftig gelingen, was würden Sie denen da konkret sagen?
Ja, man muss in jedem Fall bei allen Projekten sehr viel stärker mit Risikovarianten arbeiten, also mit Risikoszenarien und sich überlegen, was passiert denn, wenn ein solches Projekt eben aus dem Ruder läuft und diese Risiken greifen. Risiken haben wir ja in allen Bereichen der Wirtschaft und überall wird Risikomanagement gefordert. Und das würde ich in jedem Fall als wichtigstes Instrument einfordern. Und wenn dann ein Projekt, wie gesagt, wenn man die Risiken adäquat berücksichtigt, nicht mehr durchzuführen ist, dann muss man es gegebenenfalls auch bleiben lassen.
Abschließend, die Bundesregierung hat angekündigt, Milliarden jetzt generell in die Infrastruktur in Deutschland zu investieren. Es sei sehr viel mehr Geld da, das in die Hand genommen wird. Die Frage ist, wenn wir jetzt schon bei Projekten Geldverschwendung sehen bzw. ausufernde Kosten, was befürchten Sie mit Blick auf das Geld, was noch in die Hand genommen werden soll?
Es ist ja in den letzten Wochen kontrovers diskutiert worden, ob wirklich so viel mehr von diesem Geld investiert wird. Ja. Wir haben ja, wenn wir uns die Haushalte anschauen, in erheblichem Maße eine Verlagerung von den Investitionshaushalten im klassischen Bundeshaushalt auf dieses sogenannte oder auch Sondervermögen. Das heißt, es gibt böse Zungen, die sagen, ja, das ist also bis zur Hälfte eigentlich Verschiebebahnhof. Ja, der zweite Punkt, das ist natürlich schon eingetreten. Wenn Sie sich die Entwicklung der Preise in der Beschaffung jetzt anschauen, bei Straßen und Schienen, dann sind das gewaltige Kostensteigerungen in den letzten Jahren durch Material, Lohn und auch Planungsleistungen, die immer knapper werden. Bei der Schiene haben wir das Problem, dass wir also hier die stärksten Steigerungen haben, dass sich die Preise wie in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt haben. Und wir kriegen eben für 1 Euro Steuergeld, was wir da rein investieren oder in diesem Fall ja Geld aus der Verschuldung beim Sondervermögen, kriegen wir immer weniger Leistung. Und ja, wenn dann die Wurst ins Schaufenster gestellt wird, dann ist doch klar, dass alle scharf auf die Wurst sind und an der Stelle auch hier zu lang mit der Staat das Geld ausgeben will, dann ist es schwierig, den Preisanstieg wirksam zu begrenzen.
Sagt der Verkehrsexperte und Wirtschaftswissenschaftler Professor Alexander Eisenkopf. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.